Wir hatten tolle Ausblicke, wo es halt wirklich aussah wie im Bilderbuch mit ganz weiten Fernblicken und diesen blauen Bergen im Horizont. Das sah malerisch aus in diesen Sommerwiesen mit Butterblumen. Also wirklich, man hätte sich's nicht besser ausmalen können.
Herzlich willkommen zum Off the Path Podcast. Das tut richtig gut, das wieder zu sagen. Unsere Sommerpause war auch echt lang. Ich hoffe, du hattest einen genialen Sommer und hast Erinnerungen fürs Leben geschaffen. Meiner war ziemlich genial. Unter anderem war ich wieder mit dem Rad in Österreich unterwegs und bin durch das Salzburger Land und Oberösterreich geradelt und habe Österreich nun einmal komplett von West nach Ost durchfahren. Und das ist ein unglaublich geiles Gefühl. Und darum soll es heute auch gehen. Radfahren, Österreich, gutes Essen und anstrengende, aber auch wunderschöne Gravel-Passagen. Wenn du dich an die Folge vom letzten Jahr erinnerst, dann weißt du vielleicht noch, dass Gravel Austria eine 3000 Kilometer und 50.000 Höhenmeter Tour ist, die von der Österreich-Werbung letztes Jahr erstellt worden ist. Damals bin ich bereit von Bregenz bis zum Traunsee, also durch Vorarlberg, Tirol und einen Teil durch das Salzburger Land und Oberösterreich gefahren. Diesmal habe ich zwei Gäste eingeladen, die dieses Jahr auch Teile dieser Tour gemacht haben, die ich noch nicht kenne. Ladies first, da hätten wir einmal Katrin, auch bekannt als Fräulein Draußen. Sie war vor ein paar Jahren bereits hier zu Gast. Ihre Folge findest du, wenn du nach Wandern in Großbritannien suchst, beziehungsweise Folge 73 aus dem Jahr 2017. Es ist also eine Weile her und auch wirklich Zeit, dass sie wieder zu Gast war. Katrin führt seit 2013 ihren Reiseblog. Vor einigen Jahren hat sie entschieden, dass das Flugzeug nicht mehr zu ihren Transportmitteln ihrer Wahl gehören und wandert und fährt mal mit Zug und auch mal mit Fahrrad, hauptsächlich durch Europa. Nachdem sie sich vor einigen Wochen das Handgelenk beim Wandern gebrochen hat, sitzt sie nun wieder auf dem Fahrrad und fährt Teile der Gravel Austria Tour durch Tirol. Aktuell sitzt sie allerdings noch im Hotel in Innsbruck, bevor die letzten zwei Tage der Tour anstehen. Mehr zu Katrin findest du in den Shownotes, wo ich ihren Blog und Instagram verlinkt habe. Felix testet Bikes. So kann man ihn am besten vorstellen, denn genau so heißt nämlich auch sein Kanal. Als ehemaliger BMX-Leistungssportler und deutscher Meister haben es ihm die Fahrräder angetan. Umso erstaunlicher, dass Gravel Austria seine erste, aber mit Sicherheit nicht letzte Bikepacking-Tour war. Wenn du wissen willst, welches Fahrrad das Richtige für dich ist, dann bist du bei ihm bestens aufgehoben. Auf seinem YouTube-Kanal findest du 284 Videos über Fahrräder und das Fahrradfahren. Auch hier habe ich YouTube und Instagram in den Shownotes verlinkt. Und nun zu meinem dritten Gast. Es sind tatsächlich drei. Österreich. Denn die Österreich-Werbung hat uns zusammengebracht, präsentiert diese Folge und hat auch diese grandiose Tour zusammengestellt. Nach meinen über 1500 Kilometern auf dem Rad durch das Land fühle ich mich qualifiziert genug, um zu sagen, es ist ein perfektes Land, um Rad zu fahren und nah an der Natur zu sein. Unzählige Berge und Hügel, aber auch Flussradwege laden ein, unvergessliche Kilometer auf dem Sattel zu erleben. Für jeden ist was dabei. Und wenn du gerne auf The Path unterwegs bist, dann ist die Gravel Austria Route genau das Richtige für dich. Egal, ob mit Gravelbike, Mountainbike oder E-Bike. Hauptsache, du machst es. Genießen wirst du es von alleine. Ich wünsche dir viel Spaß mit diesem Gespräch. Du kannst es dir übrigens auch als Video auf YouTube und Spotify ansehen. Hallo Katrin, hallo Felix. Schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo.
Einmal, ich weiß, Katrin, du bist in Innsbruck. Du sitzt quasi noch auf dem Rad. Felix, wo treffe ich dich an in deinem professionellen Studio?
Ja, in meinem professionellen Studio, / Büro, Wohnung in München.
Ah, sehr schön. Ich freue mich sehr, dass wir zusammenkommen, denn es für uns drei verbindet Gravel Austria. Felix, du bist durch Niederösterreich vor kurzem gefahren. Ich glaube, du warst einer der Ersten, der dieses Jahr die Tour gefahren ist. Katrin, du bist noch quasi auf dem Sattel und bist noch unterwegs, noch 2 Tage. Und ich freue mich ein bisschen, ja, darüber zu erfahren. Ich habe bis letzte Woche Salzburger Land und Oberösterreich gemacht. Und wie abwechslungsreich dieses Land ist, das erfahren wir jetzt heute und natürlich auch ein bisschen eure Anekdoten und eure Geschichten darüber. Lass uns mal ein bisschen anfangen. Also ich habe in der Intro habe ich so mich ein bisschen vorgestellt, was ihr so macht und wer ihr so seid und wo man euch so findet. Aber was ich nicht gesagt habe und auch selber nicht weiß, ist, wie seid ihr zum Radfahren gekommen? Denn ich fahre erst seit kurzem Rad. Ladies first, würde ich sagen. Immer Ladies first.
Natürlich. Also ich habe ja eigentlich, ist ja mein Steckenpferd das Wandern so ein bisschen. Und ich hatte dann aber irgendwie, während ich immer so durch die Gegend gewandert bin, so ein bisschen mehr und mehr das Bedürfnis, vielleicht auch mal das mit dem Radfahren auszuprobieren, weil es irgendwie ja doch nochmal eine andere Art zu reisen ist und weil man so ein bisschen flexibler ist zum Beispiel. Ich kenne es immer so vom Wandern, dann schaust du irgendwie auf Google Maps, wo ist der nächste Supermarkt und dann ist der irgendwie 5 Kilometer entfernt, was natürlich dann mindestens 1 Stunde zu Fuß ist in flachem Gelände. Und mit dem Rad kann man da mal schnell irgendwie hinfahren und man kann natürlich viel mehr Kilometer zurücklegen und viel mehr sehen und dann ist trotzdem die ganze Zeit draußen. Und dann war aber halt immer so ein bisschen mein Hinderungsgrund, dass ich halt keine richtige Radfahrausrüstung hatte und man das natürlich alles irgendwie mal braucht. Deswegen habe ich das so ein bisschen von mir hergeschoben. Aber vor ein paar Jahren habe ich mir dann endlich mal alles zugelegt und bin seitdem auch zwischendurch mal auf 2 Rädern unterwegs.
Und du hast ja mit deinem Rad, ich weiß nicht, ob es das gleiche ist oder dasselbe ist, mit dem du gerade unterwegs bist, hast du ja schon einiges erlebt, ne? Ich erinnere mich, du bist ja auch einmal komplett durch Schweden damit gereist und immer mal wieder. Du bist ja doch sehr aktiv, wenn ich.
Ja, genau. Also in Schweden war meine erste große Radreise. Da bin ich 2 Monate einmal komplett durch Schweden und dann noch so ein bisschen rüber nach Norwegen auf die Lofoten. Und so gefahren, ja, insgesamt, ich glaube, 4.500 Kilometer oder so mit Zelt und allem drum und dran. Das war, richtig cool. Ja. Würde ich genauso nochmal machen. Und ansonsten fahre ich alles irgendwie so kleinere Touren, größere Touren. Aber Schweden war so die in Anführungszeichen spektakulärste Reise bisher.
Ja, Radreise. Jetzt fährst du durch das wunderschöne Österreich, was leider kann man Konditionen nicht aufbewahren, denn darüber sprechen wir gleich, dass deine Kondition vielleicht gerade nicht die beste ist, obwohl du letzte Woche ordentlich wandern warst. Felix, kurz zu dir. Du testest Fahrräder, aber das mit dem Bikepacken, das ist neu für dich, oder?
Mhm. Also ich fahre relativ viele verschiedene Fahrräder. Ich habe mit 7 angefangen, BMX-Rennen zu fahren, habe das gemacht, bis ich 18 war, zwischenzeitlich auch leistungssportlich und irgendwie hat es mich dann später so Richtung Mountainbike, Enduro und Bikeparks verschlagen und während Corona habe ich dann angefangen, mich für Gravelbikes zu interessieren, wie ganz viele andere eben auch und irgendwie hatte ich schon auch immer Bikepacking und so auf dem Schirm, aber so richtig habe ich es nie gemacht und als dann ja die Möglichkeit kam, durch Niederösterreich zu fahren, habe ich da sofort zugesagt, ohne wirklich zu wissen, was es bedeutet. Und das habe ich dann auch erst am ersten Tag so richtig erfahren. Und das war eine mega geile Erfahrung. So kann man ja auch gleich drüber sprechen, was man da alles so on the go lernt und was da auch vielleicht so der Unterschied ist zum Gravelbiken. Aber ja, es war eine ziemlich wilde Tour und für mich auch so dieses erste Mal mit Gepäck am Fahrrad irgendwo Stationen abzufahren, die man vorher nicht kennt. Das war cool.
Ja, lass uns da direkt einsteigen am besten, weil es jetzt so schön frisch ist und du die perfekte Überleitung gemacht hast. Wenn du jetzt normal eine Gravel-Tour, du hast es ja gerade angesprochen, dann nimmst du dein Gravel-Bike und dann hast du vielleicht so einen Riegel und ein Gel oder so dabei und einen Ersatzschlauch idealerweise und dann fährst du einfach drauf los. Und beim Bikepacken ist es ja doch ein bisschen anders, dass du halt nicht erst irgendwie gestern deine Sachen packst, sondern schon ein bisschen vorausschauend planen musst, wo werde ich sein, wie wird das Wetter? Im schlimmsten Fall, ich glaube, bei Katrin und bei mir ist das so gewesen, hast du alles dabei, also Regen und Sonne und Hitze und also mehr Gepäck. Bei dir war das Wetter, glaube ich, relativ gut. Mhm. Was war denn so dein Learning? Also was hat das denn so, was war der Unterschied für dich zu deinem normalen Radtour?
Also ich habe das nicht so gemacht. Also ich bin einfach relativ spontan und optimistisch losgefahren. Ich habe mir vorher die Route natürlich angeschaut und mir gedacht, ja, das sind so ungefähr 500 und ein paar zerquetschte Kilometer. Jeden Tag 100 Kilometer schaffe ich schon. Also los, erster Tag, fahren wir mit dem Auto entspannt hin, sind wir mittags da, geben wir ein bisschen mehr Gas und dann kommen wir bis zum Abend schon irgendwo an. Und dann hat es mit dem Verkehr ewig gedauert, dann sind wir erst um 2 losgegangen, mussten das Rad erst fertig machen, die Taschen da irgendwie hinbasteln und dann standen wir drin und nach 7 Kilometer hatten wir ein kaputtes Schaltwerk und es war dann schon so 5 und wir haben dann so gemerkt, die 2 Regeln, die wir mitgenommen haben, reichen uns jetzt auch nicht und wir sind jetzt irgendwie so mitten in Oberösterreich, wo weit und breit kein Supermarkt mehr war oder auch nichts mehr auf der Route lag, kein Gasthof, keine Restaurants oder irgendwelche Dönerbuden oder sowas, sondern wir standen halt sehr idyllisch mitten im Wald. Es wurde langsam dunkel, wir wurden immer hungriger und wir haben so ein bisschen gemerkt, jetzt fängt es doch an, ernst zu werden. Und das war so das erste große Learning, also immer mehr zum Essen mitzunehmen, als man vielleicht denkt, immer was zu essen, auch wenn man keinen Hunger hat und sich vielleicht schon so ein bisschen früher Gedanken zu machen, wo man denn nächtigen kann, weil man es ja nicht unbedingt einschätzen kann, wo man hinfährt. Und wir hatten dann ziemlich Glück am ersten Tag, also das muss man auch dazu sagen, wir hatten dann um 6 Uhr dann mitten in so einem Hungerast noch einen Gasthof gefunden, der so knapp 20 Kilometer weiter entfernt war, der auch auf der Route lag. Und dort konnten wir dann den Wirt erreichen per Telefon. Und der war eigentlich gerade dabei, die Küche zu putzen und aufzuräumen. Und hat dann gesagt, naja gut, wann seid ihr denn da? Und wir haben gesagt, ja, so in 1,5 Stunden ungefähr. Und dann gesagt, ja gut, dann warte ich jetzt noch. Habt ihr den Hunger? Wollt ihr noch einen Schnitzel? Gesagt, ja, das wäre natürlich der Wahnsinn. Und dann sind wir da angekommen und der hat uns dann tatsächlich noch einen Schnitzel rausgebraten und Kartoffeln angeboten und wir haben da echt ein Riesenglück mit dem Wirt gehabt und das war die erste tolle Erfahrung, wie gastfreundlich einfach die Österreicher dort sind und wie flexibel sie halt auch einfach auf die Fahrradfahrer eingegangen sind. Also wir durften die Fahrräder dann auch sofort in seiner Garage unterstellen und der hat sich mega gefreut, dass wir da waren, hat sich das alles angehört und er war auch so ein bisschen überrascht, wie blauäugig wir das angegangen sind. Aber das ist uns dann am nächsten Tag nicht mehr passiert.
Aber ich bin froh, dass du so angefangen hast, denn so geht es mir meistens auch. Also ich habe ja letztes Jahr schon Bregenz bis zum Traunsee gemacht und quasi dieses Jahr von Saalbach bis nach Niederösterreich, an die Grenze da Oberösterreich, Niederösterreich. Und jedes Mal, wenn ich halt an dem Tag der Losfahrt anreise, dann kann es schon fast nichts werden. Ich muss eigentlich einen Tag vorher anreisen, um dann morgens schön entspannt loszufahren. Denn diesmal bin ich halt auch morgens irgendwie, weiß ich nicht, war ich erst um 11 Uhr da, dann hatte mein Startpunkt, das war eine Hütte, die ich mir rausgesucht hatte, die hatte an dem Tag Ruhetag, hat es gepisst ohne Ende, geregnet ohne Ende, also nicht genug zu essen dabei, dann durch den Regen gefahren, es war kalt und du kommst einfach nicht so richtig rein, alles dauert länger als geplant und dann am Ende habe ich glaube ich auch nur irgendwie so 25 Kilometer oder so gemacht und habe gesagt, okay, morgen ist ein neuer Tag, dann starten wir schön früh morgens und dann wird das auch und dann wird es auch gleich viel besser. Du bist durch Niederösterreich einmal komplett gefahren. Wie viele Kilometer? Du hast gerade ganz kurz erwähnt gehabt. 500?
Ja, genau, es waren so 500, also die Route selbst, der Abschnitt eben von Lieberstein bis Schwadorf, das ist dann eben das Sechstel gewesen, dass ich abgefahren bin. Schwadorf ist dann hinter dem Wiener Flughafen, das war jetzt nicht mehr ganz so idyllisch, aber es war auch sehenswert, wie viele Flugzeuge da einfach ist ja auch wurscht. Jedenfalls waren es so knapp 520 Kilometer auf der Route und am Schluss dann waren es weil ich dann wieder zum Auto zurückgefahren bin und mit dem Zug sind es dann so 600 Kilometer in 5 Tagen gewesen. Aber dann, was ich halt unterschätzt hatte, waren die Höhenmeter. Also es waren dann knapp 8.500 Höhenmeter und die sind auf Gravel dann doch irgendwie anders verteilt gewesen und auch anders anstrengend, als wenn man es jetzt hier zum Beispiel im Münchner Voralpenland auf Teer abfährt oder mit dem Rennrad abfährt. Und also wir haben uns dann auch angefangen, nicht mehr so zu stressen. Das war auch ein Learning vielleicht. Also diese, dass wir das nicht mehr so in so ganz strikte Etappen eingeteilt haben. Wir wollten es zwar in 5 Tagen weiterhin schaffen, aber wir haben dann schon auch gesagt, uns ist jetzt die Durchschnittsgeschwindigkeit vollkommen wurscht. Also wir müssen jetzt nicht versuchen, hier mit dem 22er Schnitt jeden Tag die 2000 Höhenmeter zu knacken, sondern wir fahren einfach in unserer Geschwindigkeit, bis wir einfach eine Herberge um 6 Uhr organisieren und versuchen halt einfach eher konstant mit so einem konstanten Puls auch zu fahren, obwohl wir natürlich auch kein Pulsmesser dabei hatten, aber halt einfach ohne in den Hungerast reinzukommen, permanent zu essen, die Landschaft zu genießen und so sind wir eigentlich ganz gut durchgekommen. Also der Fokus auf irgendwelche KPIs, also irgendwelche Kennzahlen, ist dann sofort weggefallen schon am zweiten Tag und das war mega angenehm, weil dann fing der Genuss eigentlich erst an.
Ja, ich finde, also das ist das, was für mich zumindest Bikepacken ausmacht, ist halt, dass der Genuss des Radfahrens und der Landschaft und des Essens nicht zu kurz kommen darf. Wenn ich halt ein Rennen fahren möchte, dann schnapp ich mir ein Rennrad und fahre halt auf Asphalt. Ich finde, also zumindest geht's mir, Gravel ist vor allem bergauf sehr anstrengend. Ja. Ich musste auch lernen, von deiner Geschichte, also schieben, also für mich das allererste Mal schieben war auf Gravel Austria, und das hat schon ein bisschen an meinem Ego gekratzt, weil ich eigentlich also Rennrad vorher gefahren bin und nie absteigen musste. Und als ich das allererste Mal den Berg mit dem ganzen Gepäck nicht hochgekommen bin, das hat so ein bisschen an meinem Ego gekratzt und dann irgendwann habe ich gelernt, das gehört einfach dazu.
Ja. Ja, wir hatten auch eine Schiebepassage drin, wo ich halt wirklich überrascht war. Also das war, weil die Route selbst ist ja mega gut gescoutet. Und auf einmal standen wir in auf so einem Hügel. Und das war schon Berg. Also es ging dann schon so, haben wir gesehen, auf dem Höhenprofil 300, 400 Höhenmeter einfach mal straight im roten Bereich nach oben. Und wir dachten, na gut, da treten wir hoch. Aber dann sind wir halt einfach mal geschoben, weil es halt mit dem Gepäck und auf dem Trail angenehmer war und auch eigentlich schneller war zu schieben. Und man kann es ja auch wandern, das ist ja auch trotzdem schön. Es gibt ja Leute, die sind sogar in den Bergen ohne Rad unterwegs und die genießen es genauso. Und wenn du dann runterfahren kannst, das ist es umso angenehmer, wenn das dann nicht so ein ultratechnischer Trail ist, sondern halt einfach ein ganz normaler Feldweg, der sich so über 10 Kilometer entlang schlängelt und du die 400 Höhenmeter dann eben über 10 Kilometer abarbeitest wieder.
Ja, ja. Katrin, lass uns mal nochmal zurück an den Anfang kommen zum Thema Bikepacken und wie ist denn deine Routine da? Du bist ja auch schon geübt, hast ja auch, wie wir erfahren haben, diese langen Touren schon gemacht. Das ist ja im Vergleich eine relativ kurze. Du bist auch, ich finde, ihr beide, ihr seid relativ leicht bepackt von dem, was ich gesehen habe. Die andere Kollegin, Eifelsportlerin, die habe ich auch so ein bisschen gestalkt, die hatte auch so gut wie gar nichts dabei. Ich habe ja, ich weiß gar nicht, 15, 16 Kilo Gepäck mit Kamera und Laptop und Drohne, ja, okay, und weiß ich nicht was dabei. Jetzt bist du alleine, Felix war nicht alleine, der hat sich das Gepäck nämlich auch geteilt, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
Nee, geteilt habe ich, ich habe ihm alle nichts gegeben.
Okay, dann richtig krass, also auch sehr, sehr leicht, also ich kann nicht leicht packen, ich hatte viel zu viel dabei, entsprechend musste ich meinen schweren Körper und das schwere Gepäck da immer den Berg hoch fahren. Wie ist deine Routine? Also reist du an und fährst los oder ist für dich eher so ein Tag vorher anreisen, ankommen und morgen chill losfahren? Oder bist du dann meistens auch so gestresst, wie wir es dann sind?
Ich glaube, es kommt immer ein bisschen drauf an, wie lang die Anreise ist auch. Also jetzt hatte ich ja das Glück, dass ich sowieso schon vorher eine Woche in Tirol zum Wandern war. Das heißt, meine Anreise war relativ kurz. Ja, ansonsten gucke ich mir, also ich überplane solche Sachen nicht, aber ich schaue schon, dass ich so grob eine Ahnung habe, was mich irgendwie erwartet in Sachen Infrastruktur und so weiter, weil es dann am Ende doch irgendwie ja einiges einfacher macht. Und gerade wenn man halt wirklich auch alleine unterwegs ist, finde ich, hilft einem das auch irgendwie nochmal ein bisschen, weil man so ein bisschen so eine Sicherheit hat vielleicht irgendwie. Und ja, genau. Ich habe so ein bisschen das Glück hier auch mit meiner Route, dass die Infrastruktur tatsächlich sehr gut ist. Also ja, so die Kitzbüheler Alpen und das Inntal auch, die sind touristisch schon sehr gut erschlossen. Das heißt, ich musste wirklich nicht viel vorplanen. Ich habe auch keine Unterkünfte vorgebucht oder so. Ich habe mich ja im Prinzip aufs Rad gesetzt und dann halt irgendwie so gegen Mittag mal geschaut, wie viel Lust habe ich noch? Wo kommt der nächste lange Anstieg? Dann mache ich idealerweise davor Pause und so. Und ja, habe mir dann spontan irgendwie was gebucht. Das geht tatsächlich ganz gut. Auch jetzt in der, man muss ja sagen, es ist ja jetzt auch Hauptsaison hier. Das heißt, das ist schon auch relativ viel ausgebucht, aber man findet schon immer noch was. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz cool, dass man sich einfach irgendwie ja aufs Rad setzen kann und losfahren kann, ohne eben dann irgendwelche Wirte anrufen zu müssen, anbetteln zu müssen am Abend, dass sie doch noch Essen machen. Ja.
Ja, also muss ich auch sagen, dass ich von Bregenz bis zum Traunsee gar keine Probleme gehabt habe, was die Infrastruktur angeht, also was Gasthöfe, Hotels, Tankstellen, Supermärkte und so weiter geht, bis ich halt dann irgendwie so in diese bisschen abgelegene Region von Oberösterreich gekommen bin, wo ich dann schon ein bisschen, also auch auf harte Art und Weise gelernt habe, bei 46 Grad in der Sonne, dass ich ein bisschen besser planen sollte ab sofort. Mhm. Aber das Gute ist, dass es halt irgendwie nur 3 Tage bis zum Fluss war und deswegen war das dann nicht so schlimm. Aber es ist schon krass gewesen. Aber im Großen und Ganzen ist ja die Infrastruktur in Österreich ja wirklich ein Traum. Du hast ja gutes Essen, gute Leute, gute Strecken.
Und auch richtig gut. Also halt voll viele einfach auf Fahrradfahrer eingestellt, finde ich. Also es ist eigentlich, ich habe jetzt gar nicht beim... Also in anderen Regionen, wenn ich manchmal mit dem Rad unterwegs bin, dann versuche ich so ein bisschen herauszufinden, haben die irgendwie einen Fahrradabstellplatz oder solche Geschichten. Ja. Aber hier fahre ich wirklich einfach hin und dann checke ich ein und dann sage ich ja, wo kann ich denn mein Fahrrad hinstellen? Und dann gibt's mindestens einfach irgendwo eine abgeschlossene Garage oder so, oft dann aber auch irgendwie noch mit Reparaturstationen und ja. Luftpumpe und E-Bike-Ladestationen und alles irgendwie drum und dran. Also das ist echt cool, finde ich. Und alle fragen, wo fährst du, wo kommst du her, wo fährst du hin und so, das macht irgendwie Spaß, ja.
Ja. Ja, und vor allem musst du ja in Deutschland jetzt mal als Beispiel, musst du ja immer irgendwie so auf Bed and Bike oder so halt schauen, dass du halt eben ein fahrradfreundliches Hotel halt irgendwie findest. In Österreich gibt's halt überall einen Skikeller, wo du dein Fahrrad reinstellen kannst.
Ja, das stimmt.
Oder sie haben halt eben eine voll ausgestattete Werkstatt für dich und sind halt auf Fahrrad oder unter anderem auf Radfahrer spezialisiert und man findet überall was. Ja. Du hast gesagt, du hast spontan deine Tour oder deine Unterkünfte immer gebucht, so wie du Bock hattest. Hast natürlich kurz vor dem Aufstieg, das ist natürlich dann immer morgens zum Frühstück, der Aufstieg, das ist natürlich auch, also man ist zwar ein bisschen ausgeruhter, aber man ist halt auch vielleicht ein bisschen müder, dann direkt den Aufstieg zu machen. Und ich weiß nicht, wie das bei deiner Tour ist. Es gibt schon auch einige, das ist schon auch anstrengend.
Ja, also bei meiner Tour, also ich hatte tatsächlich nur einen längeren Anstieg, also es ging über einen kleinen Pass hoch. Ich bin ja, also grundsätzlich der Großteil meiner Route ist die Tirol-Route von Ost nach West. Ich bin aber, weil eben die Grenze zu Tirol auf einem Bergpass liegt, bin ich ein bisschen früher gestartet im Salzburger Land, in Zell am See. Übrigens super cool, man kommt da mit dem Zug an und steht einfach 10 Sekunden später an diesem wunderschönen See mit Bergpanorama und so weiter und fährt dann von da los. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt, von dort irgendwie zu starten. Genau, und dann hatte ich eben diesen am zweiten Tag diesen längeren Pass. Ich glaube, es ging so 500 Meter oder so, 500 Meter oder so hoch und runter auf der anderen Seite. was aber ja für mich aktuell schon oder überhaupt irgendwie gerade relativ relativ viel ist. Und deswegen bin ich
wollte ich gerade sagen, also es ist ja für dich, also du, wir sprechen darüber gleich nochmal, aber du hast ja vor kurzem in Italien beim Wandern das Handgelenk gebrochen.
Genau.
Warst jetzt ziemlich lange ausgenockt, konntest nichts machen mit Physio und so weiter. Das war auch ziemlich krass. Ne? Du hast auch eine Platte reinbekommen, ne?
Ja, genau. Ich habe eine Platte reinbekommen und konnte halt jetzt quasi 2 Monate ja nicht wirklich was machen. Also mit der Hand sowieso nicht, aber halt mich auch so nicht wirklich bewegen, weil selbst beim Spazierengehen oder so ist halt sofort die Hand angeschwollen. Und
ja.
Ja, und ich, also ich finde das jetzt gerade, das ist halt jetzt so meine erste richtige Tour, die ich seitdem wieder mache. Und es ist echt krass, so 2 Monate nichts tun, einfach mit so einem Körper machen. Und ja, ich war früher im Jahr schon, habe ein paar Radtouren gemacht, aber auch nur in Norddeutschland. Und ich wohne ja auch in den Niederlanden. Das heißt, so Höhenmetertraining ist sowieso immer schwierig bei mir. Aber genau, deswegen fand ich es auch echt cool, dass ich das einfach jetzt spontan machen konnte und einfach gucken konnte, wie kann ich fahren und einfach eben diese gute Infrastruktur habe und eben auch jetzt nicht so mega viele An- und Abstiege. Man muss dazu sagen, ich habe bei diesem Pass ein bisschen gecheatet, weil theoretisch wäre die Route nochmal 500 Meter weiter hochgegangen über so eine Gravel-Straßen und dann auf der anderen Seite relativ steil wieder runter, so stand zumindest in der Beschreibung. Und ich bin da ein bisschen früher über die Straße abgefahren, was allerdings auch die offizielle Alternative laut Routenbeschreibung ist. Und ja, genau, weil das Bremsen einfach noch ein bisschen schwierig ist mit meiner Hand.
Ja, klar, natürlich.
Gerade so bei Gravel-Abfahrten musst du dann halt, da hängst du halt schon richtig in den Bremsen teilweise drin. Und dann das irgendwie über 800.000 Höhenmeter, das, ja.
Dann am besten noch ein Single-Trail runter.
Ja, genau.
Nee, kenne ich gut. Also ich bin ja auch Team Handgelenk gebrochen und Platte und bis heute, 20 Jahre später, tut's noch weh.
Oh, cool.
Also get used to it.
Hast du die Platte wieder rausgenommen, ganz kurz off-topic, oder?
Ja, okay. die wurde irgendwie 5-6 Jahre später wieder rausgenommen.
Oh, so spät, okay.
Ja, jahrelang ein Schlüsselanhänger. genau. Aber entsprechend, es tut auch noch heute ein bisschen weh, vor allem wenn es bergab geht. Deswegen kann ich es sehr gut verstehen, dass du dann gesagt hast, das nicht. Aber nochmal kurz zur Kondition. Felix, wir kommen gleich zu dir. Du hast einen Unfall gehabt. Ich habe ein Kind bekommen. Ich habe 6 Monate keinen Sport getrieben. Und dann diese krasse Tour von Saalbach bis nach Oberösterreich mit irgendwie 14.000 Höhenmetern.
Ja, krass.
Mein lieber Scholli, das hat richtig, richtig reingehauen. Ich war, das ist eigentlich eine ganz gute Gegenfrage. Du bist ja noch dabei, aber Felix, wie müde warst du nach der Tour?
Ich bin, ich habe so ein Video drüber gemacht und das ist ganz witzig, weil meine Augenringe halt immer länger werden. Also es ist echt, ich kriege eigentlich nie Augenringe und ich hatte schon am zweiten Tag krasse Augenringe und am fünften Tag war das halt dementsprechend umso länger. Also es war so, dass ich halt schon gut geschlafen habe dort, aber halt immer auch versucht habe, früh aufzustehen, um halt möglichst viel vom Tag zu haben. Und ich habe ja abends dann auch relativ lange noch gearbeitet. Also weil es bleibt ja noch ein bisschen Arbeit dann trotzdem hängen. Und auch wenn man erst so um 8 am Hotel ankommt und dann bis um 10 gegessen hat, muss man noch ein bisschen was machen. Und dementsprechend wenig hatte ich dann auch geschlafen. Aber körperlich war ich auch nicht so wirklich drauf vorbereitet. Also wenn man mein Strava-Profil anschaut, waren das meine ersten Radtouren dieses Jahr. Wir haben auch ein kleines Kind daheim und ich bin davor eigentlich vor allem mit dem Hänger gefahren und hatte mir auch davor beim Mountainbiken die Niere geprellt und innere Blutungen und so. Also ich war auch relativ lange außer Gefecht gesetzt und dachte, ich mach das einfach auf Grundlagenkondition locker. 100 Kilometer bin ich schon mal gefahren, kriege auch 5 von hintereinander hin. Und das war dann doch etwas anstrengender als erwartet.
Also wenn man uns drei jetzt so sieht und zuhört, dann und wir es alle geschafft haben und du es auch schaffen wirst, Katrin, dann kann es ja auch wirklich jeder schaffen. Dann ist es ja gar nicht so schwer.
Also ich fand, das war das krasseste Learning eigentlich, dass wenn man immer versucht, weiterhin zu essen und nicht, also sich nicht over zu pacen, nicht zu schnell zu fahren, dann ist es echt relativ, also schafft man viel mehr, als man sich vielleicht zutraut. Also das ist schon nochmal vielleicht eine Motivation an alle, die sagen, sie sind noch nie so eine weite Strecke gefahren. Der Körper kann doch mehr.
Ja. Und ich finde auch, nee, man absolut. Gewöhnt sich irgendwie so mit der, also ich glaube, so die, gerade wenn man jetzt so wirklich tagelang irgendwie am Stück fährt, das ist ja doch nochmal eine ganz andere Belastung. Aber ich finde so nach, ja, so 3-4 Tagen gewöhnt sich der Körper dann auch wirklich so dran. So die ersten Morgen, da denkt man irgendwie oft dann noch so, ah, schon wieder los, Hilfe. Und dann checkt der Körper aber irgendwie so ein bisschen, okay, wir machen das jetzt einfach. Ich kann mich scheinbar jetzt nicht am nächsten Tag wieder ausruhen, wie es ja sonst oft der Fall ist. Und man kommt da dann auch so ein bisschen rein.
Es wird zu einer Routine und der Körper gewöhnt sich dran. Ich habe es auch so gemacht, also dadurch, dass ich halt eben total unfit war, dass ich einfach die ersten Tage, und das ist das Schöne, du kannst es ja aufteilen, wie du willst. Ich glaube, den ersten Tag, glaube ich, 25 Kilometer gemacht, den zweiten 32, den dritten auch irgendwie um die 30, und dann war ich so langsam wieder drin. Ne? Durch diese Höhenmeter, die dazwischen sind, trainierst du ja wirklich deine Muskulatur ziemlich krass. Und zum Schluss, ich war 12 Tage unterwegs, glaube ich, von den 14, die ich mir vorgenommen habe, da habe ich auch mal dann zum Schluss halt einen Tag mit 100 Kilometern gehabt und auch mal einen Tag mit 2000 Höhenmeter. Etwas, was ich mir am Anfang nicht hätte vorstellen können, dass ich das hinbekomme auf dieser Tour. Aber der Körper gewöhnt sich dran. Und das Schöne ist ja, ich habe mir 14 Tage vorgenommen. Hätte ich es jetzt in 14 geschafft, wäre es super gewesen. Ich habe es tatsächlich sogar ein bisschen schneller geschafft als eigentlich geplant. Und dadurch, dass man halt überall und jederzeit Unterkünfte bekommt, kann man das halt eben auch wirklich so machen, wie man halt irgendwie Bock hat. Und wenn das Wetter halt nicht mitspielt, dann hält man an. Wenn's mitspielt, dann fährt man halt ein bisschen länger. Wichtig ist einfach nur, Entschuldigung, dass man halt lernt, seinen Körper zu lesen und entsprechend halt wie bei einem Dampfzug immer genug Kohle rein schüttet, damit die Maschine halt irgendwie weiterarbeiten kann.
Ja, und das Coole ist ja auch wirklich, dass es bei dieser gesamten 3000 Kilometer Runde irgendwie wirklich verschiedene Abschnitte gibt, wo man sich auch so ein bisschen aussuchen kann, wie viel oder wenig Höhenmeter will ich machen, eher lange oder kürzere Anstiege. Und also da ist ja wirklich quasi auch irgendwie so für jeden was dabei, so dass man sich das auch so ein bisschen zusammensuchen kann, wie es eben gerade, ja, für einen passt.
Absolut. Und man, das ist auch das, also mit dem Fahrrad ist ja man ja so flexibel, ist ja deutlich, du kannst es vielleicht ein bisschen bestätigen, du bist ja große Wanderin ja auch, dass du halt deutlich flexibler bist, weil du halt eben zwar nicht so schnell wie im Auto unterwegs bist, aber halt, wenn irgendwie der Aufstieg ist jetzt ein bisschen krass oder der ist geschlossen oder sonst was, dann bist du ja relativ schnell, hast du ja eine Umleitung gefunden, einen Alternativweg und kannst das halt eben anpassen. Ne? Also finde ich halt, vor allem im Vergleich zum Wandern, ist das halt eine viel flexiblere Art des Reisens.
Außer dein Fahrrad ist kaputt. Dann geht plötzlich gar nichts mehr.
Das ist natürlich doof.
Und wenn Füße gehen meistens noch irgendwie.
Ja, das stimmt. Nee, da hast du absolut recht. Eine krasse Sache, die ich ja, ich bin jetzt 1400 Kilometer ungefähr gefahren oder 1500 durch Österreich und habe Niederösterreich zwar nicht gemacht, aber Oberösterreich und ich kann mir vorstellen, dass es sich so ein bisschen ähnelt, ist, wie unglaublich abwechslungsreich dieses Land ist. Also vom Westen nach Osten, von Nord und Süd bietet Österreich ja für jeden etwas, egal ob man Gravel machen möchte oder halt an den vielen verschiedenen Flüssen, Stichwort Innradweg, wo du ja gerade unterwegs bist, Katrin. Mhm. Felix, wie muss ich mir deine Route vorstellen, die du gefahren bist? Wie war das landschaftlich?
Ja, wir hatten eigentlich jeden Tag eine andere Topografie. Am Anfang sind wir noch ein bisschen Oberösterreich gekreuzt und sind dann Richtung Niederösterreich gekommen. Das war so ein eher bewaldetes, hügeliges, fast schon bergiges Gelände, wo man halt auch mal so 2-3 Stunden lang weit und breit keinen Menschen getroffen hat. Die Wege waren immer super, das war cool zum Radeln. Wir hatten tolle Ausblicke, wir haben wirklich schöne Drohnenaufnahmen die ersten Tage dort auch machen können, wo es halt wirklich aussah wie im Bilderbuch mit ganz weiten Fernblicken und diesen blauen Bergen im Horizont, das sah malerisch aus in diesen Sommerwiesen mit Butterblumen, also wirklich, man hätte sich's nicht besser ausmalen können. Und dann sind wir runter an die Donau gekommen, sind ganz kurz den Donauradweg auch gefahren, haben dann ein bisschen größere Städte auch gekreuzt. Das war dann, ja, war dann wieder was ganz anderes, haben dann dort aber auch auf den Straßen uns wieder ein bisschen mehr in Hinterwälder, auch den Wienerwald zum Beispiel, dann reingewagt, sind dann auf Trails dann zum Teil auch gefahren, die man auch mit dem Mountainbike bestimmt gut fahren konnte. Und zwischendrin sind wir auch noch an tollen Klöstern durchs Mostviertel zum Beispiel gekommen. Also das war auch nochmal was ganz was anderes, wo man sicherlich auch mit dem Rennrad sehr, sehr schöne Etappen fahren kann. Also mit Serpentinen hoch und dann guten Teerstraßen, wo wenig Verkehr ist, mit Ausblick nach links und rechts, wo man auf so einem Bergrücken entlang fährt. Also da war wirklich für jeden Geschmack was dabei. Schlussendlich sind wir dann Richtung Wien dann auch gefahren, am Lainzer Tiergarten vorbei. Das war so ein Wald, wo dann auch so Villen zu sehen waren, wo man sich dann so ein bisschen ausmalen konnte, wie so die gut betuchten Wiener dort dann auch wohnen. Und ja, da sind wir dann am Lainzer Tiergarten eben vorbeigefahren, durch den Lainzer Tiergarten. Und das war so der erste Tag, wo richtig schlechtes Wetter war. Und auch da haben wir Drohnenaufnahmen gemacht. Das sah auch mega geil aus mit dem Nebel und dem Dampf dann, der sich da oben gebildet hat. Aber wirklich was Besonderes. Und es klang dann auch so wie im Urwald. Es waren überall so Salamander auf dem Boden. Also musste man, am Anfang war man noch so, oh cool, ein Salamander. Und am Schluss irgendwie haben wir dann versucht, keine Salamander mehr zu überfahren, weil einfach so wahnsinnig viele Salamander auf dem Weg waren. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Und ja, also dieser Abwechslungsreichtum hat es auf jeden Fall leichter gemacht, die Tour zu fahren, weil es einfach so unterhaltsam war und auch so viel Spaß gemacht hat, dass man sich einfach überhaupt nicht gelangweilt hat oder auch irgendwie mal stehen geblieben ist und sich gedacht hat, oh, ich will jetzt einfach, dass es vorbei ist, sondern es war einfach immer was fürs Auge dabei. Das war cool.
Über Österreich war ich total überrascht, weil es hat mich so ein bisschen an die Toskana erinnert, nur in grün. Das sind halt einfach diese Rolling Hills, also es sind ja keine Berge, sondern einfach wirklich nur Hügel, aber dadurch, dass du halt so viele Hügel hast, machst du halt eben entsprechend viele Höhenmeter. Das hat mich, obwohl ich mir natürlich die Route angeschaut habe, die ich fahre und auch wusste, dass halt, ich glaube, Oberösterreich irgendwie 8000 Höhenmeter hat, war ich dann doch auf einmal irgendwie überrascht, als ich dann gesehen habe, wie sie zustande kommen. Vor allem ich habe mich noch an dem einen Tag über den Abstieg gefreut, auch runter zur Donau, irgendwie so 400 Höhenmeter. Und dann habe ich genau das gemacht, was Katrin ja vorhin gesagt hat, so Pause, Unterkunft, am nächsten Tag musste ich allerdings diese 400 Höhenmeter auf der anderen Seite wieder hoch zum Frühstück. Und das ist natürlich, das stand schon echt zach. Es war sehr, sehr anstrengend. Aber wunderschön. Katrin, wie ist das bei dir landschaftlich? Wie muss man sich deine Tour vorstellen? Ich bin ja nördlich von dir schon gefahren, von Westen nach Osten, von Bregenz bis zum Aachensee damals, durch Tirol und Vorarlberg. Wie ist das da südlich? Du bist ja dann quasi südlich der Berge, also ein Kamm Berge trennen.
Also ein Routen, glaube ich. Tal weiter sozusagen.
Genau, ja. Genau. Wie ist das bei dir? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ich glaube, es ist so ein bisschen, wie man sich, also es ist so, wie man sich Österreich vorstellt, wenn man sich Österreich vorstellt. Also es sind überall Berge um mich rum, aber ich fahre meistens durch diese, ja, doch eher Tallandschaften und überall grüne Wiesen, alles blüht gerade, Bauernhöfe, kleine Orte mit alten Ortskernen und ja, genau. Ich finde das eigentlich irgendwie ja ganz spannend, Österreich mal so aus dieser Perspektive zu sehen, weil es ja bei mir, also gerade auch durchs Wandern, stehen natürlich sonst irgendwie doch die Berge so ein bisschen im Mittelpunkt und ich kenne Österreich so in gewisser Weise eher von oben als von unten. Also von unten, wenn überhaupt, dann irgendwie so aus dem Auto raus oder aus dem Zug raus. Und jetzt irgendwie mal hier so, ja, die so zu sehen irgendwie, also man, ich finde, man kriegt irgendwie so ein ganz gutes Gefühl, wie die Landschaft und wie alles irgendwie so zusammenhängt und die einzelnen Berggebiete und ja, das ist irgendwie mal ein ganz spannender Perspektivwechsel. Und man hat halt irgendwie, so man ist immer in den Bergen drin und hat die Berge immer um sich rum, aber man hat nicht die Nachteile von den Bergen im Sinne von viele An- und Abstiege. Also schon viele so kleinere, also man merkte schon auch. Und eben, wie gesagt, dieser eine Pass, aber ansonsten ist es eigentlich relativ entspannt zu fahren und du bist aber trotzdem irgendwie immer so in dieser Bergwelt drin und hast aber eben auch so die gute Infrastruktur dazu. Das finde ich irgendwie ganz spannend. Ja, und dann auch so ein paar Städte, also meine Route führt auch durch Kitzbühel durch, was nochmal eine ein bisschen andere Welt ist, sage ich mal, wenn man da so als stinkender Radfahrer irgendwie ankommt, weil ja die meisten Leute da doch so ein bisschen schicker unterwegs sind und dann schiebst du dein Rad irgendwie an einem Lamborghini vorbei und so. Ja, ist auch ein Erlebnis. Und genau, jetzt gerade bin ich eben in Innsbruck, was ich eine super coole Stadt einfach finde.
Ja.
Und ja, so ein bisschen von allem etwas, finde ich. Also es macht Spaß.
Ja, ich finde auch, also Tirol ist ja auch, und vor allem, du bist ja gerade auch auf zum Teil auf dem Innenradweg unterwegs. Mhm. Das ist eigentlich auch das Coole an der gesamten Gravel-Austria-Route, dass sie halt viele verschiedene Wege kreuzt. Also ich bin ja auch auf dem Donauradweg zum Teil gefahren, wie Felix ja auch. Da habe ich auch gedacht so, oh, da war ich ja schon irgendwie so 8 Tage unterwegs, dachte ich so, boah, jetzt auf der Donau weiterfahren. Plus abwärts, oh, das wäre doch jetzt echt toll. Aber nein, ich musste dann 400 Höhenmeter hoch. Aber es gibt, also ich habe, also dadurch ist dann die Idee entstanden, so einmal die Donau entlang fahren, das wäre doch eigentlich auch ganz cool. Das ist jetzt nicht so hoch, es ist lang, ich mache ja auch gerne Strecke. Und man lernt so unglaublich viel auch über das Land kennen, ne? Also, wie viel es so gibt. Ich bei dir weiß ich so, dass du ein großer Pommes-Fan bist, bedingt durch deine Ernährungseinstellung und es ist jetzt auch in Österreich jetzt vielleicht nicht an jeder Ecke einfach veganes Essen zu bekommen, außer halt Salat und Pommes. Deswegen frage ich die Frage, wo gibt's die besten Pommes?
Wo es die besten Pommes gibt. Ich muss gerade überlegen, ob ich schon Pommes hier gegessen habe.
Oder hast du doch keine?
Doch, gestern in Innsbruck. Beim Swing Kitchen heißt es. Das ist so ein veganer Burgerladen.
Ah ja. Und der Burger war auch gut?
Der war auch gut, ja. Und es gibt Free Refill bei den Getränken, was nach so einem langen Wandertag bei Wärme tatsächlich auch eine gute Sache ist, ja.
Ich war letzte Woche war ich in Innsbruck und da war ich im Olive Restaurant und das ist auch ein veganes Restaurant gewesen. Das war auch sehr lecker.
Ja.
Gab es eine leckere vegane Lasagne. Aber ich glaube, du fährst heute weiter.
Ja, mal gucken, vielleicht fäng ich noch einen Tag dran.
Das ist das Schöne. Man könnte es machen, wenn man wollte.
Ich habe ja noch nichts gebucht, ich kann alles machen.
Das ist das Schöne am Bikepacken. Das ist ja übrigens auch wirklich so das Schöne am Bikepacken. Wenn du beim Wandern ist es ja wirklich schwer, spontan dann einfach in der Hütte zu übernachten, weil sie meistens ausgebucht sind. Habe ich auch gerade hinter mir gehabt. Musst du halt komplett durchplanen. Und ich finde, eine Hüttenwanderung ist so schwer zu planen, weil du ja verschiedene Hütten abfragen musst und schauen musst, haben die alle auch frei an den Tagen, in denen ich da übernachten möchte. Mhm. Und beim Radfahren bist du halt eben deutlich flexibler.
Ja, definitiv. Ja.
Felix, war das Schnitzel des Wirts am ersten Tag das beste Schnitzel, was du je gegessen hast nach der Anstrengung? Oder gab es noch besseres Essen auf der Route?
Also prinzipiell haben wir nie schlecht gegessen. Also das Schnitzel war natürlich mega am ersten Tag. Vor allem, weil es so unerhofft kam. Aber die, also wie Katrin schon gesagt hat, es ist relativ schwierig, nicht Fleisch irgendwo zu essen. Selbst im Kraut ist dann Speck drin. Es macht natürlich alles ein bisschen leckerer, aber etwas fettiger auch. Das heißt, man musste ein bisschen gucken, dass man mittags jetzt nicht unbedingt schon die fette Portion an Fleisch isst. Aber wenn man sich dann auf Knödel zum Beispiel fokussiert hat, dann war halt nur das Kraut voller Speck. Und dann hatte man wieder Kraft für den Nachmittag. Das war ziemlich cool. Einmal war ich überrascht. Ich war in einem Hotel in der Nähe von Wien für den letzten Morgen. Und das war anscheinend so ein Insider-Tipp für chinesische Kaffeefahrten. Und da gab es dann in der Früh Fried Rice. Also ich habe mich da gewundert, dass am Frühstücksbuffet ganz viele Chinesen um mich rum waren. Und die haben eben diesen Fried Rice gegessen. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, dann esse ich das eben auch, statt mal so fettiges Frühstück. Und das hat mir so viel Kraft gegeben, dass ich echt richtig dankbar war. dass es immer ein bisschen Abwechslung gab. War richtig cool.
Ja. Ja, kulinarische Abwechslung in Österreich. Voll. Nicht die Antwort, die ich mit der ich gerechnet habe bei Fried Rice, aber so kann man mal sehen, wie man ständig überrascht wird.
Pommes und Fried Rice und unsere Tipps für alle Leute da draußen.
Kein Kaiser, gut, ich meine, Kaiserschmarrn ist nicht vegan, aber kein Kaiserschmarrn gehabt, Felix?
Doch. Ja. Also so Süßspeisen haben wir gehabt, wir hatten... haben wir Palatschinken gegessen? Ich glaube schon auch, ja. Aber wir hatten auch Pizza, wir hatten Nudeln, wir hatten... Auch in, was ganz interessant war, man konnte selten mit Karte zahlen. Deswegen, also eigentlich nie. deswegen war es ein bisschen schwierig, dass wir da noch an Bargeld gekommen sind, weil irgendwann war auch unser Bargeldsack erschöpft. Aber es hat sich halt immer gelohnt. Also auch im letzten Eck von Österreich, wo man halt wirklich nicht denkt, dass das ein Restaurant ist, was noch offen ist. Gab's super leckere Hausmannskost, die einfach, die man einfach auch für relativ günstiges Geld, was auch cool war, dann bekommen konnte. Also Essen zu finden war kein Problem. Auch gutes Essen
aber
zu finden.
Aber deine Tour ging nicht kurz durch Deutschland, dass du da das Bargeld gebraucht hast.
Also ich dachte, Deutschland wäre da so ein bisschen rückschrittlich. Nee.
Aber ich muss eine Lanze brechen. Ich habe außer auf einer Alm jetzt muss ich mal wirklich sagen, also ich bin jetzt einen ganzen Monat so gesehen durch Österreich gefahren, mit letztem Jahr und diesem Jahr. Ich glaube, ich habe an zwei Orten Bargeld gebraucht.
Vielleicht war das eine Spezialität von Niederösterreich.
Vielleicht war das eine niederösterreichische Geschichte, das weiß ich nicht.
Die haben ein anderes Steuersystem oder so. Ja, keine Ahnung.
zum Thema Essen, also ich glaube, ich habe in, wo war das? In St. Gilgen am Wolfgangsee. Da habe ich in dem Hotel übernachten, das ist eine gute Frage, zur Post, glaube ich, hieß das, den besten Kaiserschmarrn und das beste Essen auf der ganzen Tour gehabt. Das war der absolute Wahnsinn. Aber das war auch das teuerste Hotel, in dem ich, glaube ich, geblieben bin. Wolfgangsee im Sommer, das ist echt schwer, ein Zimmer zu finden. Je nachdem, wo man ist. Es gibt so ein paar Regionen. Ich glaube, ihr seid wirklich so in Regionen unterwegs, wo man halt entsprechend, also Kitzbühel oder Innsbruck, da gibt's halt viele Hotels. Und dazwischen ist vielleicht nicht so ganz so viel besucht. Ich erinnere mich, Bregenz war voll schwer. Aachensee war Horror, Wolfgangsee war Horror, ein Zimmer damals zu finden. Letztes Jahr war ich in Bad Ischl zur Kaiserwoche. Boah, krass, cool, wie die Stadt ist, so die Kaiserstadt, ne? Sissi und so waren da. Schon manchmal echt schwer gewesen. Du bist zwar flexibel und du kannst noch ein paar Kilometer fahren, aber du willst nicht noch ein paar Kilometer fahren.
Ja, das ist die andere Sache.
Und entsprechend war das zwischenzeitlich schwer, aber im Großen und Ganzen bin ich jetzt auf diese vielen, vielen Kilometern und Tage und Wochen aufbereitet, ist man echt viel, sehr flexibel und man hat viel, viel Auswahl.
Ja, und du warst ja, glaube ich, auch beide Male so, ja, auch in der absoluten Hauptsaison eigentlich unterwegs.
Ja, deswegen, immer.
Also ich finde irgendwie, ich meine, wenn ich es mir jetzt aussuchen könnte, würde ich wahrscheinlich eher vielleicht so in Richtung Mai, frühe Juni oder so fahren. Also kommt natürlich ein bisschen drauf an, auf die Strecke und wie hoch man dann fährt, aber so jetzt diese Strecke oder halt dann vielleicht eher so ein bisschen Richtung September, wo es dann, glaube ich, auch wieder ein bisschen ruhiger wird und
ja. Es kommt ja auch immer drauf an, wo du fährst. Ne? Wenn du die südlichen Strecken fährst, dann kannst du ja deutlich früher und deutlich später fahren, weil es halt eben wärmer ist. Ne? Wenn du jetzt in der Route jetzt da durch Vorarlberg und Tirol, die kannst du vermutlich nicht so machen, weil sie noch sehr, sehr schneeanfällig sind auf der Höhe, auf der man da unterwegs ist. Aber auf welcher, wisst ihr zufällig, was euer höchster Punkt eurer Tour gewesen ist?
Ich glaube 1402 Meter.
Ja, doch, so hoch, krass.
Ja, geschätzt. Aber das war Anfang Mai, kein Problem. Da hatten wir hatten gutes Wetter eigentlich die ganze Zeit und es ist jetzt auch nicht merklich kühler geworden dort oben. War wunderschön.
Ich glaube, ich hatte auch sowas ich weiß gerade gar nicht mehr, wie hoch dieser Pass war, aber auch sowas um die 1300 oder so.
Aber es ist im Sommer ist das schon ganz geil, da oben rumzufahren, weil jetzt gerade, ich weiß jetzt nicht, wie das Wetter in Innsbruck gerade ist, letzte Woche war es auch sehr durchwachsen, aber es kann dann schon sehr, sehr heiß da im Kessel werden.
Ja.
Ich war ganz froh über die Höhe. Ihr seid beide, ich glaube, Felix, du hast ein Rad von KTM gehabt. Katrin, du machst es mit deinem eigenen. Ich habe gestern irgendwie auf Instagram gesehen, dass es ein Genesis-Rad oder so ist. Mhm. Beides, also auf jeden Fall, das KTM ist ein richtiges Gravelbike gewesen. Ist dein Rad, ist das ein Mountainbike oder ist das ein Gravelbike, Katrin?
Es ist ein Gravelbike mit Mountainbike-Reifen.
Okay.
Also geht schon ein bisschen mehr in Richtung Mountainbike. Es ist auch ein Stahlrad, relativ schwer, ich glaube um die 12 Kilo oder so. Also das ist tatsächlich irgendwie so mein unverwüstbares Reisemobil, was ich irgendwie, also ich habe auch noch so ein relativ schnelles Carbonrad zu Hause, aber das benutze ich irgendwie nie, weil ich dieses Rad einfach so gerne mag und klar bin ich irgendwie durch die Reifen und das Gewicht dann vielleicht ein paar Kilometer pro Stunde langsamer unterwegs, aber das ist mir relativ egal.
Ja, aber die Frage zielt darauf hinaus, ob die Gravel-Tour für Gravel-Räder ideal ist oder ob man vielleicht auch es besser mit einem Mountainbike halt macht. Ich zum Beispiel habe oft das, also auf die Strecke gesehen, Pillepalle, aber oftmals das Problem gehabt, dass ich halt zu dünne Reifen gefühlt hatte und dadurch halt viel oder einige Dinge nicht richtig machen konnte, die mit einem Mountainbike vielleicht ein bisschen einfacher gewesen wären. Habt ihr das auch so erlebt? Und war die Radwahl dennoch die richtige?
Ja, ich hatte das Glück, dass mein Rad, das ist ein KTM Makina von 2022, also nicht das aktuelle, das hatte eine RockShox Rudy Federgabel mit 40 mm vorne dran. Und das hat schon nochmal sehr, sehr viel gebracht, gerade bei diesen Abfahrten, wo es ein bisschen rutschiger war zum Beispiel. Ich hatte zwar auch eine Lenkertasche vorne dran, also da musste man ein bisschen aufpassen, dass es halt nicht zu viel federt. Aber mein Kumpel, der mitgekommen ist, der Ralle, der hatte einen Canyon Grail, nee, Grizzle, mit einem, ja, eben mit einer Stargabel. Und da haben wir dann schon auch, obwohl er 5 mm breitere Reifen hatte, also er hatte 45 mm, ich hatte 40 mm, er tubeless, ich mit Schlauch, also er mit weniger Reifendruck, ich mit mehr Reifendruck, schon gemerkt, dass ich einfach mehr Kontrolle beim Bergabfahren habe, auch bei Kurven und so, aufgrund der Federgabel. Die ist zwar bergauf einfach ein bisschen schwerer und auch nicht so aerodynamisch, was man voll merkt, fand ich, also was mich auch echt am Anfang ein bisschen überrascht hat. Aber wenn du 2-3 Tage mit der bergab gefahren bist, dann willst du sie echt nicht mehr missen, weil sie so viel dämpft und auch so viel Kontrolle gibt. Und auch wenn man halt einfach, wie Katrin gesagt hat, beim Bergabfahren so in den Handgelenken schon Schmerzen hat oder auch die ganze Zeit bremst, dann kriegt man ja so einen Armpump wie beim Mountainbiken auch, wenn es lange Zeit geht. Das nimmt die Federgabel ganz gut raus und sorgt eben auch dafür, dass man ja so ein bisschen schonender unterwegs ist. Also das würde ich schon empfehlen. Aber ich glaube, die ganze Route könnte man schon auch gut mit dem Hardtail zumindest fahren, wenn es nicht zu schwer ist. Also ich habe mich da oft auch in Trails wiedergefunden, wo ich mir gedacht habe, dass wenn man da jetzt alleine unterwegs ist und da schmeißt es einen, dann wäre es vielleicht cool. Also zumindest wäre es einfacher mit dem Mountainbike gewesen, ja. Nicht unbedingt. Aber ich meine, aber gerade beim Bergauffahren hast du halt dann auch nochmal eine andere Übersetzung vielleicht. Da hast du dann mehr leichte Gänge. Das macht es dann auch leichter, je nachdem, wo du unterwegs bist und wie sich halt auch die Höhenmeter verteilen. Würde ich schon sagen, dass es da vielleicht ein Mountainbike leichter sein kann. Außer du hast es halt eben auf Geschwindigkeit ausgelegt und möchtest es halt möglichst schnell machen, dann Gravelbike, Stargabel und sehr, sehr wenig Gepäck.
Ja.
Ich glaube, es kommt halt sehr auf den Routenabschnitt drauf an. Also bei meinem jetzt ist es irgendwie, ich würde mal, ja, ist jetzt schwer zu sagen, aber ich würde mal sagen, es sind mindestens 80% Asphalt tatsächlich. Also jetzt wenig irgendwie so richtige Straße mit Autos und so, also auch mal zwischendurch, aber keine längeren Abschnitte, aber halt viel einfach so kleine Nebenstraßen und asphaltierte Radwege. Also ich sag mal, wenn man jetzt nicht die allerdünnsten Reifen nimmt, könnte man bis auf den einen Pass das auch mit dem Rennrad machen. Also ich glaube, die Routenabschnitte unterscheiden sich da unterscheiden sich da teilweise sehr. Also mein Rad ist komplett jetzt überdimensioniert für das, was ich hier mache, aber.
Ja, also ich glaube auch, also bei mir war das immer so, dass immer viele Abschnitte an richtigen Mountainbike-Trails halt langgegangen sind. Aber das ist ja immer nur so etappenweise, ne? Für die lange Strecke, die ich jetzt gefahren bin, zum Beispiel auch, da ist das Gravelbike das perfekte Rad dafür, weil es halt eben das flexibelste ist, weil es halt eben auf jeglichem Untergrund klarkommt. Du kannst Gas geben, wenn es auf Asphalt runtergeht. Du kommst relativ leicht den Berg halt eben hoch und im schlimmsten Fall schiebst du halt. Ich bin ja halt bei keinem Zeitrennen, wo ich halt irgendwie alles überoptimieren muss. Und entsprechend war das echt schon ganz gut. Hier und da, ich bin überhaupt kein Freund von Single Trail bergab, wo es dann halt rechts ziemlich tief runter geht. Aber auch da konnte ich halt irgendwie halt relativ schnell, als ich gemerkt habe, da geht die Route lang, das entsprechend optimieren. Und ich glaube, dass diese Route halt eben, diese gesamte Gravel Austria Route, von der ich jetzt die Hälfte gefahren bin, für jeden was dabei hat, glaube ich. Also du kannst die halt so für deine Ansprüche voll einfach anpassen und es gibt dir einfach so eine gute Richtlinie, wo es lang gehen soll.
Ja.
Sehr, sehr schön. Ich hab mich sehr, sehr gefreut, dass ihr heute Morgen die Zeit gehabt habt. Gibt es noch irgendwelche abschließenden Worte, irgendwelche Fragen, die ich nicht gestellt habe, aber stellen sollte, die ihr noch loswerden wollt?
Nee.
Nix. Ich glaube, das ist alles beackert.
Ja. Gut, dann haben wir ja, glaube ich, so einen ganz
Essen
guten
war,
Überblick.
Essen war, Fahrräder waren dabei.
Ja, ne? Also ich glaube, wir haben alles besprochen. Also mein Fazit, und das ist vielleicht so ganz, ganz interessant, so was war das, euer Fazit halt auch zu dieser Route ist dass, und das habe ich ja gerade eben eigentlich schon gesagt, ist, dass man hier, und das ist, es ist ein geiles Land mit tollen Leuten, toller Landschaft, die unglaublich abwechslungsreich ist. Und man kann es halt eben, es ist eigentlich egal, ob du es halt eben mit einem Rennrad oder mit einem Gravel oder mit einem E-Bike machst. Hauptsache, du machst es, weil ich glaube, das ist halt eben ein geiles Erlebnis. Felix, ist das deine letzte Bikepacking-Tour gewesen? Ich hoffe nicht.
Also bis jetzt nicht, nee. Also ich habe schon vor, das öfters zu machen. Und ich glaube, gerade wenn auch diese Streckenabschnitte so klar voneinander zu unterscheiden sind, dass man weiß, was man für ein Rad zum Beispiel braucht oder was man, wie weit man fahren kann, wo es Unterkünfte gibt, was es zu essen gibt, was für eine Sprache die Leute sprechen. Also wenn das vorher schon alles so ein bisschen klar ist, dann ist das echt auch für meine nächste Bikepacking-Tour wieder was ich machen und wieder so planen wollen würde oder nicht eben nicht planen wollen würden, weil mich dieses Spontane eben auch so begeistert, weil ich jetzt auch nicht so der Planer bin und wenn ich was überplane, dann geht's meistens schief und das hat mich eben so begeistert in Österreich, dass man einfach in der Früh aufwacht, man setzt sich aufs Rad, man schmeißt sein Komoot an, fährt in die Richtung, man kann sich sicher sein, man endet nicht in der Sackgasse, man hat einen coolen Weg vor sich und irgendwann abends kommt man an und hat ein tolles Hotel, hat ein tolles Essen und schläft gut und am nächsten Tag wieder das Gleiche. Das gibt einem im Kopf so viel Ruhe und so viel Entspannung, wie es eigentlich kaum eine andere Radart mir bis jetzt gegeben hat.
Schön gesagt.
Danke.
Nee, aber genau so ist das. Also das ist das, was für mich halt eben das ausmacht. Und das ist halt eben, ich meine, ich habe ja schon auch viele Bikepacking-Touren in Spanien gemacht, wo auch sehr, sehr geil, weil du halt in jeder kleinen Ortschaft immer einen Kaffee hast und gutes Essen und günstig und so weiter. Aber ich finde halt, in Österreich hast du halt eben diese krasse Abwechslung von all, du hast alles dabei, du hast eine gute Infrastruktur, du hast gute Menschen, du hast gutes Essen. Für mich ist Essen so wichtig und so krasser Motivator beim Radfahren. Ich fahre eigentlich immer nur von Tankstelle zu Tankstelle, aber für mich, so um mich zu tanken, weil es halt energiemäßig halt eben schon
Dein ist das beste Essen-Erfahrung.
Ja, sehr kräftezehrend ist. Ich finde es genial. Ich kann dir übrigens für die nächste Tour von München aus im Zug nach Bregenz und dann halt die ganze komplette Tour bis nach Salzburg, die Gravel Austria Tour. Ja. Wenn du da durch Vorarlberg, Tirol und teilweise Salzburger Land, die ist richtig, richtig geil. Also
muss ich machen. Aha.
Also da kannst du halt mit dem Zug runter nach Bregenz fahren und dann von Salzburg wieder zurück und also das ist ein Traum gewesen. Die nördliche, die südliche kenne ich nicht, da muss Katrin sagen, wie toll sie ist. Aber ja,
ich muss sie noch fertig fahren heute, ja. Ich kann noch kein abschließendes Urteil treffen.
Ja, oh, da bin ich gespannt.
Aber das kann ich wirklich nur empfehlen. So, ihr zwei, vielen Dank für eure Zeit heute Morgen. Wir haben eine gute Stunde geschafft, das freut mich sehr. Und Katrin, weiterhin gute Fahrt.
Danke.
Viel Erfolg mit der Recovery, die ist ja noch nicht vorbei, deswegen finde ich es auch noch krass, dass du es machst, weil du halt, obwohl du halt deine Physio offiziell beendet hast, ist der Weg zurück zur kompletten Mobilität noch ein weiter. Ja. Und also dafür Hut ab, dass du dich schon wieder aufs Rad geschwungen hast und ja, alles Gute. Felix, danke für deine Zeit.
Sehr gern, danke dir. Ciao.
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 Das war's für heute. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, du bist nun für deine nächste Bikepacking-Tour inspiriert. Auf Off the Path findest du viele Beiträge zum Bikepacken generell. In Österreich und auch weitere Touren. Ab sofort sind wir wieder wie gewohnt jeden Dienstag ab 4 Uhr für dich da. Hinterlasse super gerne einen Kommentar auf Spotify oder YouTube oder abonniere den Kanal in der Podcast-App deiner Wahl. Bis nächste Woche.